Willkommen zum Podcast Schinkelstimmen, der Stadtteil-Podcast aus Osnabrück. Wir sprechen hier mit Menschen, die im Schinkel leben, hier arbeiten oder die eine besondere Geschichte mit dem Stadtteil verbindet. Viel Spaß beim Zuhören.
Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Herter. Ich arbeite als Quartiersmanager im Stadtteil Schinkel. Ich freue mich auf die zweite Folge von Schinkelstimmen, dem ersten Stadtteil-Podcast aus Osnabrück. Nachdem ich mich in der ersten Folge mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius über den Schinkel unterhalten habe, gehen wir heute mitten rein in den Stadtteil. Bei mir im Studio ist Carina Kosbab. Sie arbeitet als Sozialpädagogin im Heinz-Fitschen-Haus und koordiniert mit anderen zusammen das Team der Familienbegleiterin. Carina, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin auch ein bisschen aufgeregt.
Das gehört dazu, das ist doch richtig so. Du arbeitest im Schinkel, das werden wir gleich noch ausführlich thematisieren. Aber du bist selbst auch im Stadtteil groß geworden und hast den größten Teil deines Lebens dort verbracht. Wir hatten beide unsere Kindheit irgendwann in den 90ern. Wie war deine Kindheit im Schinkel?
Ja, also ich hatte eine großartige Kindheit im Schinkel, würde ich sagen. Also ich bin Jahrgang 1990, bin 1990, wie gesagt, geboren und bin aufgewachsen und sozialisiert im Schinkel. Das heißt, ich habe die Heiligenweg-Grundschule besucht. Davor war ich in der Kita Rosenkranz, auch im Stadtteil Schinkel. Und bin dann auf die Gesamtschule Schinkel gegangen, habe dort 2009 mein Abitur gemacht. Und war für mich immer klar, dass ich im Stadtteil irgendwie eine gute Kindheit hatte. Ich habe viele positive Erinnerungen, viele Erinnerungen mit meinen Freundinnen, meiner Familie in dem Stadtteil. Und ja, es war eine gute Zeit, würde ich sagen.
Du bist also an dem Standort, an dem du heute arbeitest, damals auch schon zur Grundschule gegangen.
Korrekt.
Was hat sich denn optisch so verändert in den Jahren? Wie sah das damals aus und was ist heute vielleicht anders?
Also optisch hat sich eigentlich von der Grundschule her gar nichts verändert. Das Gebäude ist im Prinzip noch genauso da. Ich habe ja auch Zusammenhänge zu meiner Arbeit. Also ich habe ja das Elterncafé beispielsweise mit der Schulsozialarbeiterin dort gemacht und bin auch in der Schule oft mal präsent. Gehe auch oft durch das Gebäude und sehe meine alte Klasse. Es hat sich wenig optisch verändert. Jetzt gibt es ja den großen Umbau tatsächlich an der Grundschule. Ansonsten hat sich der Schulhof ein bisschen verändert. Das Heinz-Fitschen-Haus hat sich optisch ein bisschen verändert, ist vergrößert worden. Und auch da habe ich schon während meiner Kindheit die ersten Ferienpasserfahrungen quasi als Kind gemacht, im Heinz-Fitschen-Haus nämlich.
Du hast schon gesagt, Abitur hast du 2009 an der Gesamtschule gemacht. Warum wolltest du im Schinkel zu weiterführenden Schule gehen? Du hättest ja auch irgendwie auf dem Gymnasium in der Stadt gehen können oder so.
Das war für mich eigentlich klar, Gesamtschule Schinkel. Meine Mama war auch der erste Jahrgang auf der Gesamtschule Schinkel. Sie war immer sehr begeistert von der Schule und von dem Konzept des gemeinsamen Lernens. Und dann war für uns oder für mich eigentlich schnell klar, meine Freundinnen und ich werden zum größten Teil auf die Gesamtschule gehen. Und ich wurde dann angenommen und ich war sehr happy. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Man hat ja einen großen Teil seines Lebens quasi dort verbracht, im Ganztag auch. Ich war bis 16 Uhr dort und viele positive Erfahrungen und ich war happy, dort zu sein.
Gibt es noch Lehrerinnen und Lehrer, die heute da sind, bei denen du auch selbst Unterricht hattest?
Ja, gibt es noch.
Was war so dein Lieblingsfach? Ich frage jetzt nicht nach Lieblingslehrerin oder Lieblingslehrer. Was war dein Lieblingsfach?
Ich habe immer gerne Sport gemacht. Das war auf jeden Fall mit mein Lieblingsfach und das ging so in die Richtung Deutsch, Bio, ja.
Ja. Heute macht die Gesamtschule ja auch manche Projekte irgendwie so im Stadtteil, Kunstprojekte, Musikprojekte. Hattest du auch damals schon während deiner Schulzeit irgendwelche Aktionen mitgemacht, die so im Schinkel stattgefunden haben?
Also ich hatte immer war immer Teil der Theater AG und da gab es immer eine Aufführung auch, die über den Stadtteil hinaus noch geöffnet wurde. Da war ich immer ein Teil von und ich hatte eigentlich schon während der Schulzeit irgendwie auf dem Schirm, dass ich irgendwas Soziales machen werde. Und hatte auch schon mal so vorgefühlt, wie ist es denn, wenn ich mal ein Studium aufnehme, kann ich dann vielleicht an der Gesamtschule ein Praktikum machen? Und dazu kam es dann auch. Also ich habe während meines Studiums ein halbes Jahr mein Praxissemester an der Gesamtschule Schinkel im Bereich Schulsozialarbeit gemacht. Also der Bezug zum Schinkel war auch während meines Studiums in Münster trotzdem noch zum Schinkel da.
Stark. Heute haben ja manche von außen den Eindruck, dass man eigentlich nicht in den Schinkel zurückziehen will. Viele sind auch weggezogen, aber manche ziehen dorthin, weil vielleicht die Mieten günstig sind. Aber du erlebst das Gegenteil. Ja. Deine Clique von früher lebt zum Teil heute noch hier oder ist sogar zurückgezogen. Ja. Was zieht die Menschen zurück oder was zieht die Menschen in den Schinkel?
Ich glaube, es ist viel die Lebendigkeit des Stadtteils. Ich habe das in keinem anderen Stadtteil bisher so erlebt. Das ist so lebhaft, so vielfältig und vor allem so lebendig ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wenn man dort aufgewachsen hat und das erlebt hat, das sozusagen im Blut hat, dass man dahin auch gerne zurückkommt. Also ich hatte dir ja schon mal vorab erzählt, dass ich auch Freundinnen hatte, die kurzzeitig weggezogen sind, aber wieder zurückziehen, also zurück zu den Wurzeln gehen. Und ja, ich könnte mir das bei mir auch vorstellen. Also ich lebe nur wenige Jahre gerade nicht mehr im Schinkel, aber bin durchaus offen, immer wieder dahin zurückzukehren.
Vielleicht, weil es auch nicht so langweilig ist wie in anderen Stadtteilen?
Ja, es ist auf jeden Fall immer was los. Es ist ein bisschen Action, es ist lebendig. Du siehst Leute draußen auf der Straße. Das ist in manchen Stadtteilen anders abends ab 18, 19 Uhr. Das erlebe ich jetzt selbst auch. Und das gefällt mir. Das ist immer das, was mir gefallen hat und weswegen ich auch gerne dort arbeite.
Und so als Jugendliche, wo hast du abgehangen mit deinen Freundinnen, mit deinen Freunden?
Wo habe ich abgehangen?
Also, außerhalb der Schule.
Also wir waren auf jeden Fall gerade in der Kindheit viel draußen Kinder. Also ich habe in einem kleinen Wendehammer im Schinkel gelebt und bin dort aufgewachsen. Wir haben ganz viel Zeit dort mit den Freundinnen aus der Nachbarschaft dort auf der Straße verbracht. Dann waren wir auch oft im Gebiet des Schinkelbergs. Gerade wenn Winter war, haben wir dort gerodelt. Schinkelbad war so ein cooler Ort irgendwie auch, um in Ferien abzuhängen. Und ansonsten natürlich geht es dann
irgendwann. Im Bad oder draußen davor?
Drin im Bad und es gibt ja diese Freifläche, wo früher immer mal Thema war, dass vielleicht ein Außenbecken gebaut wird. Aber man konnte dort, wenn man im Schwimmbad drinnen war, konnte man auch draußen chillen. Und das haben wir natürlich gemacht. Das war dann irgendwie auch ziemlich cool. Und ja, ansonsten fährst du natürlich dann irgendwann auch in die Stadt, weil du auch noch ein bisschen mehr erleben willst als vor deiner eigenen Haustür. Aber ja, der Schinkel hat schon auch einiges geboten. Dann gab es ja noch diese coole Eisdiele an der Bellmerstraße, Ecke Thomasburgstraße, die es jetzt auch schon lange nicht mehr gibt. Auch da haben wir viel Zeit als Kinder, Jugendliche verbracht.
Was mit Freundinnen war deine Lieblingssorte? Dann
irgendwann. Meine Lieblingssorte war immer hier Spaghetti-Eis.
Ah ja.
Genau, und mein Bruder hat immer nur eine Kugel Schokolade gewählt.
Ah ja, sehr gut.
Immer Schokolade.
Ich wäre dann auf jeden Fall auch beim Spaghetti-Eis mit dabei.
Spaghetti-Eis war gut, ja.
Ich bin jetzt seit August 23 als Quartiersmanager im Schinkel unterwegs und habe auch schon ein paar Menschen kennengelernt. Aber ich glaube, ich habe noch nicht so viele kennengelernt, die so positiv und so überzeugt über den Stadtteil sprechen wie du. Woher kommt das?
Also das ist erstmal schön, dass das Bild ankommt. Ich glaube, dass es selber ein bisschen in mir steckt, dass ich mich immer sehr wohl gefühlt habe in diesem Stadtteil. Also ich habe eine gute Kindheit in dem Stadtteil gehabt, habe viele positive Erinnerungen und mich fasziniert es einfach, dass so eine Unterschiedlichkeit der Menschen im Stadtteil gibt. Und das hat mich immer irgendwie bewegt zu sagen, daraus kann man so viel machen und da steckt so viel Ressource drin, lass uns das irgendwie nutzen. Und deshalb war es mein Ziel, okay, nach dem Studium bot sich gerade nur mal eine Stelle an, das passte dann ganz gut und ich konnte als Sozialarbeiterin irgendwie einsteigen und einen Fuß ins Science-Fiction-Haus setzen. Ja, und ich bin einfach sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und wie du siehst, bin ich auch nach 10 Jahren immer noch dort, auch wenn sich meine Aufgaben natürlich ein bisschen verändern oder vervielfältigen und so weiter. Aber ja, eigentlich ist es die Unterschiedlichkeit der Menschen, die es ausmacht, dass ich da bin, wo ich gerade arbeite.
Ja, du arbeitest im Heinz-Fitschen-Haus, ein Kinder-, Jugend- und Familienzentrum. Sag mir doch mal, warum heißt das Heinz-Fitschen-Haus eigentlich Heinz-Fitschen-Haus?
Das Heinz-Fitschen-Haus geht auf den Namen Heinz Fitschen zurück, der ein ehemaliger Sozialdezernent bei der Stadt war.
Sowas wie ein Sozialvorstand wahrscheinlich heute.
Würde ich so beschreiben, ja. Und der ganz viel für den Schinkel generell getan hat. Und seitdem gibt es sozusagen den Namen Heinz Fitschen und beziehungsweise Heinz-Fitschen-Haus.
Im Heinz-Fitschen-Haus gibt es ja Kinder und oder für Kinder und Jugendliche Ferienprogramme. Gab es das auch schon, als du Kind, Jugendliche warst?
Ja, ich hatte ja vorhin schon kurz von Ferienpass erzählt. Ja. Also den Ferienpass bei der Stadt Osnabrück gibt es ja schon sehr lange. Und auch früher war das Science-Fiction-Haus schon sehr aktiv im Bereich, hat immer Angebote für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Sommerferien gemacht. Und ja, mich hat alles, was irgendwie kreativ mit Bewegung und so ist, immer gereizt. Und dann hat Mama mich sozusagen zu Angeboten im Heinz-Fitschen-Haus angemeldet, weil es war ja in meinem Sozialraum. Da konnte ich mit Freundinnen hingehen. Wir haben irgendwie Murmelbilder gemacht. Und ich fand es schon damals irgendwie cool.
Sehr schön. Das heißt, Sommerferien war klar, da ist das Heinz-Fitschen-Haus, spielt immer schon eine Rolle.
Auf jeden Fall ein Teil, neben Schwimmen und dem, was sonst alles noch so ging innerhalb der Stadt.
Du hast also schon ziemlich lange Bezug zu dem Haus. Ja. Das FSJ nach der Schule hast du auch da gemacht. Wie kamst du dann zu der Entscheidung nach der Schulzeit im Schinkel, nach dem Großwerden, auch sogar ohne Übergang direkt im Stadtteil zu bleiben?
Ja, ich hatte ja, wie gesagt, schon Bezüge über die eigene Ferienpasserfahrung und es war irgendwie in meinem Sozialraum, dass ich gedacht habe, okay, der offene Kinderbereich, also offene Kinderarbeit interessiert mich irgendwie und ich wusste auch schon, ich werde was machen im sozialen Bereich. ich schwankte so ein wenig zwischen Lehramt und sozialer Arbeit. Und ja, der damalige Leiter vom Heinz-Fitschen-Haus, zu dem hatte ich schon Connection und der hat dann gesagt, willst du nicht? Und hier gibt es die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Und das war für mich auch eine super Erfahrung. Also ich konnte mich ausprobieren in der Arbeit mit Kindern, natürlich in einem geschützten Rahmen, immer mit pädagogischen Mitarbeitern an meiner Seite. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe es schon damals irgendwie cool gefunden, mit den Kindern in Aktion zu gehen, den Kindern was anzubieten, mich auszutauschen, ihnen einen Raum zu bieten. Und das war für mich eine gute Erfahrung. Und letztendlich auch kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, ja, soziale Arbeit wird es und nicht Lehramt, weil ich eben den Einzelnen, die Einzelne, ein bisschen mehr im Fokus haben kann.
Hast du so ein Projekt aus deiner FSJ-Zeit, was du selbst mit begleiten konntest oder vielleicht selbst geleitet hat, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Ich hatte eine Tanz-AG, eine eigene. Nach einem halben Jahr ungefähr kam es dann dazu, dass es eine Kooperation mit der Schule damals gab, mit der Heiligen Wegschule, die ja auch meine Schule dann früher war. Und es sollte irgendwas im Bereich Bewegung sein. Und da mein Thema auf jeden Fall Tanz ist, weil ich auch Tanz- und Bewegungspädagogin noch bin, habe ich gesagt, ich mache das. Beziehungsweise mir fällt ein, damals war ich das natürlich noch gar nicht. Aber ich hatte immer dieses Tänzerische natürlich im Blut, weil ich selber auch ganz lange Stepptanz gemacht habe. Und dann habe ich eine Tanz-AG gemacht. Und das ist mir in sehr positiver Erinnerung geblieben. Klasse 1 und 2, die waren voll am Start. Und es hat richtig Bock gemacht, ja.
Und hast du heute noch manchmal Kontakt zu Kindern von damals, die da mitgemacht haben?
Ja, die sind aber natürlich jetzt deutlich älter. Und die sehe ich jetzt in anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel habe ich jemanden getroffen, als ich bei einem Fußballspiel von meinem Bruder zugeguckt habe, der auch im Schinkel bei Blauer Schinkel spielt. Und dann habe ich ein ehemaliges Kind, was natürlich jetzt jugendlich ist, getroffen und er hat mich auch noch erkannt. Und dann kam es halt kurz zu einem Gespräch, war ganz witzig, ne?
Cool. Wir sehen uns ab und zu mittwochs zum Mittagstisch im Heinz-Fitschen-Haus, wozu sich jeder anmelden kann. Es gibt also Ferienpassprogramm, es gibt einen Mittagstisch. Was gibt es noch alles für Angebote im Heinz-Fitschen-Haus?
Es gibt sehr, sehr viele Angebote. Um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt jede Woche Dienstag das Elterncafé. Das ist ein offenes Frühstücksangebot für Familien, Eltern mit Kindern. Es kommen hauptsächlich Frauen. Und wenn du, Tom, jetzt beispielsweise mit deiner Tochter oder deinem Sohn kommen würdest, dann würde dich ein sehr vielfältiges, offenes Angebot erwarten. Es ist lebendig bei uns, es sind viele Frauen da, die Kinderecke ist voll, die Kinder spielen. Es gibt ein sehr, sehr leckeres Frühstücksangebot zu ganz geringem Preis, weil wir immer niedrigschwellig arbeiten. Das heißt, die Familien müssen sich auch nicht anmelden. Und manchmal gibt es halt eben auch die Möglichkeit, dass wir ein sehr kreatives Angebot machen, wo wir einfach mit den Frauen in die Kreativität gehen, etwas basteln, etwas herstellen. Oder es gibt niedrigschwellige Elternbildungsangebote zu bestimmten Themen, wo ich merke, da sind Bedarfe der Eltern. Thema Vorschule, Thema Erste Hilfe am Kind, Thema Kommunikation, Medien und so weiter, wo mich die Kolleginnen und Familienbegleiterinnen auch tatkräftig unterstützen und wir das gemeinsam auf die Beine stellen, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Oder, wenn du Glück hättest, wäre vielleicht auch türkisches Frühstück. Da würden wir nämlich mit den Mamas ein super cooles türkisches Frühstück vorbereiten und die Frauen voll mit einbeziehen. Das wäre auch Glück, wenn du zu dem Tag kommen würdest.
Sehr gut, das muss ich mir auf jeden Fall notieren. Und dann gibt es ja noch einen offenen Kindertreff und einen offenen Jugendtreff.
Genau.
Die Angebote sind quasi dann offen für alle Kinder, Jugendliche in dem entsprechenden Alter.
Genau, der Kindertreff richtet sich so an die Kinder im Grundschulalter. Die Kinder haben eben die Möglichkeit, im Nachmittagsbereich zu kommen. Ähnlich wie im Hort, nur ohne Anmeldung. Es gibt einen offenen und sicheren Raum für die Kids. Die Pädagoginnen sind Ansprechpartnerinnen. Es gibt kleine Angebote, die mit den Kindern geplant werden. Und gleiches dann quasi für die ältere Zielgruppe im Jugendtreff.
Ja. Du bist mit, also Robert Henrich ist Leiter des Heinz-Fitschen-Hauses. Du bist stellvertretende Leiterin. Habt ihr auch zusammen mit eurem Team irgendein Ziel, eine Vision, wie sich das Haus noch verändern soll? Soll das bleiben, wie es ist? Die Angebote werden gut angenommen. Gibt es irgendwas, wenn wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren sprechen würden, wo soll es noch hingehen?
Also ich glaube, dass man sich stetig verändern muss. Also wir haben ja Arbeit mit Menschen und diese Menschen verändern sich natürlich auch und die Bedarfe ändern sich auch. Und unser Ziel ist es immer, sehr nah an den Bedürfnissen der Menschen uns zu orientieren oder zu schauen, was wird gerade gebraucht. Das heißt, unsere Angebote müssen auch ständig überprüft werden. Sind sie noch zeitgemäß? Sind sie noch entsprechend der Zielgruppe passend? Und das ist auf jeden Fall was wir uns auf die Fahne schreiben. Und wir wollen auch immer wieder neue Dinge ausprobieren. So haben wir zum Beispiel im letzten Jahr das erste Mal so ein kleines, unser Star im Schinkel, mal ausprobiert, angedockt sozusagen an die Idee, Deutschland sucht den Superstar, dass wir überlegt haben, was haben wir eigentlich alles für Talente im Schinkel und wollen sich die Talente auch mal zeigen, sodass wir gedacht haben, wir versuchen das mal. Und das war eine super coole Veranstaltung. Die Kinder konnten zeigen, was sie singen, was sie rappen, wie sie tanzen, wie sie aber auch Kunst produziert haben, die sie vorstellen. Und solche Dinge versuchen wir sozusagen immer zu installieren, also immer am Zeitgeist sozusagen zu bleiben. Ich denke, das würden wir uns auf die Fahne schreiben. Und das würde ich wahrscheinlich auch noch in 5 Jahren so sagen.
Sehr gut. Du hast schon angedeutet, deine Lieblingsprojekte sind im Bereich Tanz, Bewegung. Ja. Gibt es noch so ein Projekt, an das du dich besonders gerne zurückerinnerst oder was du auch aktuell besonders gerne machst?
Das geht auch wieder in den Bereich Tanz. Das ist der Frauentanzabend. Mhm. Also ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin schon über 10 Jahre jetzt im Heinz-Fitschen-Haus und ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren ich sozusagen dieses Projekt mit einer Kollegin installiert habe, dass wir gedacht haben, okay, wir wollen Frauen zusammenbringen. Was geht da gut, auch ohne Sprache, Bewegung und Tanz. Tanz ist auch häufig was die Frauen irgendwie abholt. Egal aus welcher Kultur, aus welchem Land sie kommen. Und so hat sich quasi der Frauentanzabend etabliert einmal im Jahr, den ich die letzten 3 Jahre auch schon mit den Familienbegleiterinnen in enger Zusammenarbeit durchführe. Ja, und wir erreichen um die 100, 120 Frauen, die zum Tanzen zu uns kommen. Von Kreistänzen bis Einzeltänzen ist irgendwie alles dabei. Die Musik ist lebendig, die Stimmung ist lebendig. Und das ist es eben, was es auch ausmacht, sich kennenzulernen, sich anders kennenzulernen, über Tanz, ohne Sprache manchmal auch und einfach über diese Freude an Bewegung.
Ich könnte mir vorstellen, wenn man dann, wie du sagst, ohne Sprache zusammenkommt oder die Verständigung dann über die Bewegung, über den Tanz kommt, dann entstehen da Kontakte. Merkt ihr auch, dass über das Angebot im Heinz-Fitschen hinaus die Kontakte irgendwie sich verknüpfen oder weiter bestehen?
Auf jeden Fall. Also wenn Leute das erste Mal zu uns kommen in die Einrichtung, zum Beispiel zum Frauentanzabend, weil sie über eine Freundin mitgenommen wurden, dann erleben sie diesen Spirit und sie kommen wieder zum Beispiel nächste Woche Dienstag zum Frühstück, weil sie eine positive Erfahrung gemacht haben. Das, was ich auch erlebe, ist, dass man natürlich über solche Veranstaltungen die anderen Menschen auch besser kennenlernt. Das heißt, auch da findet eine Verknüpfung statt. Und ich grüße vielleicht die Frau, die ich beim Frauentanzamt gesehen habe, neben der ich getanzt habe, auf der Straße, wenn ich an der Belmer Straße beim Allmarkt einkaufen gehe. So. Und so, glaube ich, kann es funktionieren. Über Aktivitäten Gemeinsamkeiten schaffen und dann diese Begegnungen sozusagen auch mit in den Alltag nehmen.
Ja, du hast das Team der Familienbegleiterin schon angesprochen, bei dem du auch sozusagen mit der halben Stelle aktiv bist. Was machen die Familienbegleiterinnen eigentlich?
Ja, die Familienbegleiterinnen sind ja aktuell 15 Frauen, die alle neben Deutsch noch eine weitere Muttersprache sprechen. Das ist ja auch eine Besonderheit des Projektes. Das heißt, viele Menschen aus dem Stadtteil nochmal in anderen Sprachen abholen können. Und Familienbegleiterinnen begleiten Familien von 0 bis 6, also mit Kindern von 0 bis 6, in ganz unterschiedlichen Themen, in Erziehungsthemen, in Bildungsthemen. Das können Hausbesuche sein, wo die Bedeutung des Spiels gezeigt wird, also ein Brettspiel mitgenommen wird, um in Kontakt zu kommen mit den Kindern. Das ist aber auch die Unterstützung bei Anträgen, die Unterstützung bei der Kita-Online-Anmeldung, die Brücke zu weiteren Stellen. Also eine Familienbegleiterin ist ganz universell einsetzbar, ganz wertvoll. Und für diesen Stadtteil sowieso gar nicht mehr wegzudenken.
Ich muss sagen, seitdem ich im Stadtteil arbeite, höre ich immer wieder, dass die Familienbegleiterin so ein wichtiges Element ist und, wie du sagst, so eine Brücke schlagen. Ich habe bei Instagram gesehen, ihr habt eine Insta-Seite, wo ihr so eure Angebote präsentiert.
Eine sehr bunte Seite, oder?
Eine sehr bunte Seite, eine sehr vielfältige Seite. Und ihr gebt da manchmal so Basteltipps beispielsweise oder ihr stellt Gesellschaftsspiele vor. Und du hast es gerade ja auch schon angesprochen. Warum ist das Teil der Arbeit? Warum ist das wichtig?
Das ist wichtig, weil wir den Eltern und den Familien einfach ein paar Ideen mit an die Hand geben wollen. Das Prinzip ist, man muss nicht immer alles kaufen, damit die Kinder glücklich und gut erzogen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sind. Sondern es sind oft die einfachen Dinge. Man kann eine Milchtüte nehmen und was kann man eigentlich alles aus einer Milchtüte machen? Und dann geben wir ein paar Ideen, stellen das auf Instagram und wollen so eigentlich erreichen, dass die Familien zu Hause mit ihren Kindern aktiv werden.
Ihr führt auch Elterncafés durch, auch ein wichtiger Teil der Arbeit der Familienbegleiterin, bei den Eltern, wenn sie die Kinder beispielsweise in den Kindergarten bringen, auf einen Kaffee bei euch stehen bleiben können, mit euch ins Gespräch kommen können. Was sind da so Themen? Worüber quatscht ihr beim Kaffee, beim Tee?
Über alles und nichts. Also wir trinken Kaffee, das ist auch irgendwie wichtig. Es sei denn, es ist gerade Fastenzeit wie jetzt, dann trinken die wenigsten Kaffee. Aber wir versuchen, die Eltern abzufangen und zwar so früh wie möglich. Und wir gehen erstmal in den Erstkontakt, wenn uns die Eltern nicht schon kennen. Es gibt einen lockeren Smalltalk, es geht darum, Beziehungen aufzubauen. Wir stellen unsere Arbeit vor und wir platzieren Themen, wo wir merken, es gibt Bedarfe bei den Eltern. Zum Beispiel gibt es gerade das Thema gesunde Ernährung. Wir nehmen dann die Zuckerausstellung mit und zeigen den Eltern, wie viel, oder lassen die Eltern schätzen, wie viele Zuckerwürfel sind eigentlich in diesem Nutella-Gras. So. Und es geht immer darum, möglichst praktisch die Dinge zu zeigen, mit den Eltern gemeinsam zu machen und vom Ansatz her nie von oben herab, sondern immer auf Augenhöhe. Also was können wir den Eltern einfach mitgeben als Ideen? Und dann macht es oft ja schon Klick und die Eltern denken weiter drüber nach. Und das ist so der Ansatz. Und da können wir dann ganz gut Themen platzieren.
Das hört sich auch nach viel Beziehungsarbeit an.
Voll. Also Beziehungsarbeit ist eigentlich der Oberbegriff meines Jobs. Aber auch der Jobs, also auch des Jobs der Familienbegleiterin, der Kollegin im Kindertreff, der Kollegin im Jugendtreff. Also das ist eigentlich unser oberstes Prinzip neben Freiwilligkeit und Niedrigschwelligkeit.
Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, dass du von den Familienbegleiterinnen, von dem Team selber schon ganz viel gelernt hast und dass die Arbeit für dich was Besonderes ist. Was macht das aus?
Also das Besondere ist eigentlich, wie auch unser Stadtteil ist, dass wir so Multikulti sind. Jeder bringt so seinen Teil mit. Und da kann man irgendwie ganz viel voneinander lernen. Also das Sprachbild beispielsweise der türkischen Sprache ist mir total vertraut geworden, auch der arabischen, wobei da würde mir die Aussprache schwerer fallen. Aber ich lerne so kleine Wortbausteine vom türkischen beispielsweise. Ich nehme mir ganz viel mit über das, wie das Leben in der Türkei, im Libanon, in Syrien ist, weil die Kolleginnen berichten, oder über Aktionen wie Weltreise ins Wohnzimmer oder lebendige Bücherei erfahre ich ganz viel über die eigenen Geschichten. Und es macht bei mir ganz viele kleine Aha-Momente, denn in anderen Ländern sind gewisse Dinge ja einfach anders. Und Kommunikation hilft, um das zu erfahren und um dann auch entsprechend besser oder anders zu reagieren und nicht zu verurteilen. Zum Beispiel fällt mir dieses Ding ein, in der Türkei gibt es Spielplätze, die sehen aber anders aus als unsere Spielplätze. Sie sind viel cleaner, da gibt es keinen Sand, sondern da gibt es Platten, wo sich die Kinder nicht dreckig machen. Wenn jetzt eine Familie aus der Türkei in Osnabrück zum Beispiel ihr Kind in den Kindergarten schickt, sind alle erstmal ganz, oder nicht alle, aber sind manchmal erstmal ganz erstaunt, warum die Kinder denn auch bei Wind und Wetter rausgehen mit Matschhose. Was ist eigentlich eine Matschhose? Also so dieses kleine Verständnis, in anderen Ländern läuft es anders. Ah, und bei uns läuft es eben auch anders und da bedarf es eben einer guten Kommunikation. Und ich glaube, so kann man sich aus jeder Geschichte, aus jeder Kultur auch so seine eigenen Dinge irgendwie raussuchen, die man auch für sich selber irgendwie umsetzt. Also ich habe jetzt beispielsweise immer ein Colonia dabei, also eine Handdesinfektion aus Kayseri, was eine Kollegin mitgebracht hat. Könnte ich dir im Anschluss gleich auch geben, Tom.
Sehr gut.
Also sowas, also man pickt sich das raus, was für einen selbst irgendwie auch gut gebrauchbar ist, sage ich jetzt mal so. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ja.
Du hast mal zu mir gesagt, dass du und ihr mit so vielen Familien zusammenarbeitet, die alle das Beste für ihre Kinder wollen. Mhm. Und manchmal es an Ressourcen fehlt, an Möglichkeiten.
Das habe ich gesagt,
Das hast du gesagt, ja. Das fand ich ein sehr schlauer Satz. Boris Pistorius hat in der ersten Folge zu mir gesagt, dass ein Schlüssel für unsere Gesellschaft Bildungschancengerechtigkeit ist. Mhm. Und mein Eindruck ist, ihr leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Jetzt mal ganz selbstbewusst, warum ist es gut, dass es sowas wie das Heinz-Fitschen-Haus und die Familienbegleiterin im Schinkel, aber vielleicht auch darüber hinaus gibt?
Weil wir zum einen mal ein sicherer Raum sind oder einen sicheren Raum und eine sichere Beziehung für Kinder und Erwachsene anbieten und weil wir möglichst früh andocken und Elternbildung niedrigschwellig leisten. Ich weiß, dass es viele Familien gibt, bei denen es nicht so rund läuft, weil die Rahmenbedingungen schwierig sind, weil es eine schwierige Fluchterfahrung gibt, es gibt Traumata und so weiter. Und Kinder reagieren nun mal auf solche Situationen, das muss ich dir nicht erzählen. Und dann ist es halt wichtig, dass es so Institutionen gibt wie uns, dass es Familienbegleiterinnen gibt, die früh andocken, die früh auf Elternbildung gehen, die Eltern schulen in gewissen Dingen, ohne von oben herab zu urteilen. Es gibt manche Familien, die sind so belastet, die können gewisse Dinge einfach nicht umsetzen. Die können nicht schnell Sprache lernen, weil sie in finanzieller Not sind, weil ganz andere Themen darüber sind. Und da behutsam mit umzugehen, da sensibel für zu sein und trotzdem offen zu sein, alle einzuladen, den Kindern nachmittags einen sicheren Raum bieten, den Kindern was zu essen anbieten nachmittags, in Kooperation mit der Tafel und. Ich glaube, das ist ein guter und wichtiger Ansatz für Ja, die Gesellschaft und für unsere Leute im Schinkel.
Ja, die Arbeit der Familienbegleiterin, das hat sich etabliert und ist für die Stadt Osnabrück wichtig und so wichtig, dass es sogar im Sommer ausgeweitet wird. Mhm. Wie sieht das aus? Wird es einfach vergrößert? Ändert sich was vom Angebot?
Also die Familienbegleiterinnen sind ja nicht nur im Schinkel zuständig, sondern aktuell auch schon in der Dodesheide und in Eversburg. Und zum Sommer bzw. zum nächsten Jahr 2025 wird es eine Ausweitung in den Stadtteil Schölerberg geben. Das heißt, auch da wird es dann die Unterstützungsmöglichkeit einer Familienbegleiterin für die Familien im Rahmen vom Gebiet Schölerberg geben.
Viele Farben, eine Heimat, unser Schinkel. Das ist der Slogan des Städtebauförderprogramms Sozialer Zusammenhalt, das im Schinkel läuft.
Passt ganz gut.
Was assoziierst du mit diesem Satz? Trifft das zu? Du hast schon vieles gesagt. Ist das Wunschdenken? Ist das Ansporn? Was denkst du zu diesem Satz?
Also für mich ist das auf jeden Fall auch Realität. Also viele Farben.
Eine Heimat, unser Schinkel.
Viele Farben, eine Heimat, unser Schinkel. Also für mich ist es auf jeden Fall schon Realität. Und es ist auch immer ein Ansporn, weiterzumachen, neu zu denken, neue Ideen zu denken, immer an den Bedarfen zu bleiben von unserer Zielgruppe. Ja.
Die Schinkeler-Gretchen-Frage: Arbeitest du in Schinkel oder arbeitest du im Schinkel?
Ich arbeite im Schinkel.
Ja, das hat sich bei dir schon immer so.
Das ist also im Wording im tatsächlich. Ich hatte kurze Zeit mal auch dieses immer wieder gehört: in Schinkel, aber irgendwie kann sich das in meinem Wording nicht etablieren. Ich arbeite im Schinkel.
Ja. Dieses Jahr stehen wieder zwei besondere Veranstaltungen an. Am 15. Juni das Stadtteilfest bei euch am Heinz-Fitschen-Haus und am 17. August Schinkel ist bunt. Was erwartet die Gäste da?
Auf jeden Fall ein vielfältiges Angebot, gerade beim Stadtteilfest. Es ist ein Familienfest. Es deckt sozusagen unterschiedliche Bedarfe ab für kleinere Kinder, für Grundschulkinder, aber auch für Jugendliche wird was dabei sein in Form von Kistenklettern und so weiter. Wir haben ein kulinarisches Angebot. Es gibt ein buntes Bühnenprogramm, was hier übrigens von dir so moderiert wird, stimmt's?
Ich glaube ja.
oder war das jetzt ein Geheimnis?
Nein, werde das Bühnenprogramm moderieren, genau.
Okay. Mitmachprogramm auf der Bühne, da werde ich auch ein bisschen was anbieten. Also ich glaube, da können sich die Familien einfach wirklich freuen. Und das Fest wurde in den letzten Jahren auch immer total gut besucht. Und Schinkel ist bunt hat ja eben den Ansatz, dass jede Familie oder jeder Teilnehmende, der kommt, etwas zu essen mitbringt und dass es ein bisschen auch um Austausch geht. Also, dass man neugierig wird über Essen am Nachbartisch. Na, was bringen denn meine Nachbarn mit? Darf ich mal probieren? Und darüber über den Austausch geht. Da gibt es ja gar nicht so viel Rundherum-Programm, sondern da gibt es ja eben um das Essen und den gemeinsamen Austausch. Auch eine sehr schöne Veranstaltung. Im letzten Jahr haben wir noch gemeinsam getanzt. Also, ich würde alle Kritiker, die den Schinkel immer so kritisch beäugen und sagen, na, im Schinkel läuft es immer nicht so rund, einladen, zu diesen beiden Veranstaltungen zu kommen. Denn da spiegelt sich eigentlich wieder, was der Schinkel ist, nämlich Vielfalt, Lebendigkeit und so weiter.
Das sind auf jeden Fall zwei Termine, die sich alle, die auch nicht im Schinkel wohnen, dick in ihren Kalender eintragen können. 15. Juni und 17. August 2024. Jetzt kommen noch ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen. M3, Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Blau-Weiß-Schinkel oder VfL Osnabrück?
Definitiv Blau-Weiß-Schinkel.
Oh, das kam entschlossen. Warum?
Weil mein Bruder schon ganz lange bei Blau-Weiß-Schinkel spielt.
Hasepark oder Schinkelbad?
Schinkelbad.
Wochenmarkt oder Supermarkt?
Supermarkt.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald im Schinkel.
Bis bald.
Das war Schinkelstimmen, der Stadtteil-Podcast aus Osnabrück. Interview und Produktion Tom Hertha. Musik Björn Amadeus. Vielen Dank an OS Radio. Bis zum nächsten Mal.